Guten Abend und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Vortragsveranstaltung willkommen heißen. Es handelt sich dabei um eine Kooperationsveranstaltung mit der Aktion Dritte Welt Saar. Ich begrüße Gertrud Selzer, Mitglied des Vorstandes, sowie Geschäftsführer Roland Röder. Frau Selzer wird gleich im Anschluss zu uns sprechen. Heute Abend geht es um Afrika, den drittgrößten Kontinent der Erde, der als Wiege der Menschheit gilt und mit der Sahara als weltgrößte Wüste und dem Nil als längstem Fluss ein Kontinent der geografischen Superlative ist. Rund 885 Millionen Menschen leben in 54 Staaten, die meisten davon in Nigeria, Ägypten und Äthiopien. In Afrika gibt es über 3000 verschiedene Bevölkerungsgruppen und mehr als 2000 Sprachen. Dominic Johnson, unser heutiger Referent, zeichnet ein Bild des Kontinents jenseits von Massenarmut und Staatsverbrechen. Es geht ihm primär nicht mehr um die Auseinandersetzung mit dem Erbe der kolonialen Epoche und ihren heute noch sichtbaren gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Konsequenzen. Für ihn ist das Afrika von heute nicht mehr das Afrika von gestern. Afrika steht vor dem großen Sprung, so der Titel seines 2013 erschienenen Buches. Stichworte der Veränderung sind die Verstädterung, Verjüngung und Industrialisierung Afrikas, die Zunahme der Kapitalströme innerhalb des Kontinents, das ungeheure Potenzial der Landerschließung und natürlich der Ressourcenreichtum, der dazu führt, dass infolge der gestiegenen Rohstoffpreise heute große Mengen Geld nach Afrika fließen. Ob damit auch die Ära von Massenarmut, Unterdrückung und Staatsverbrechen vorbei ist, werden wir gleich von Dominic Johnson erfahren, den ich nur kurz vorstellen darf. Dominic Johnson ist ein britischer Journalist, der seit 1990 in der Redaktion der Berliner Tageszeitung Taz arbeitet. Seit 2011 ist er Auslandschef dieser Zeitung. Auf der Webseite der Taz betreibt er einen Blog unter dem Titel Kongo Echo. Er gilt als einer der besten Afrika-Kenner in Deutschland und kann zahlreiche Veröffentlichungen zum Thema sein eigen nennen. Besonders relevant waren seine Beiträge zur Aufarbeitung des Völkermords in Ruanda im Jahre 1994, bei dem 1 Million Menschen der Tutsi-Volksgruppe ermordet wurden. Ich darf ihn ganz herzlich hier bei uns in Saarbrücken begrüßen.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde und Freundinnen, vor 3 Tagen habe ich in der Saarbrücker Zeitung einen Artikel über einen enttäuschten Afrika-Besucher gelesen. Er sagte, ich zitiere, ich habe von Afrika viel mehr erwartet. Nicht nur von den Menschen, sondern auch von der Tierwelt. Ich habe gedacht, dass es dort viele wilde Tiere gibt. Es gibt kaum eine Region in der Welt, die mit so viel Projektionen bedacht wird wie Afrika. Afrika ist schwarz. Afrika ist arm. Afrika ist ursprünglich. Afrika ist exotisch. Afrika ist unterentwickelt. Afrika leidet an Hunger, Krieg, Korruption, Naturkatastrophen und ethnischen Konflikten. In Afrika gibt es wilde Tiere und Kindersoldaten. Afrika ist nicht bereit für die Demokratie. All das wissen wir in Europa über Afrika. Aber woher wissen wir das alles? Beziehungsweise woher wissen wir, ob das stimmt? Nicht wenige, die über Afrika reden, tun gerade mal so, als handelt es sich um ein Land und nicht an einem Kontinent mit über 50 Ländern. Sie tun so, als würden in Afrika die meisten Menschen auf dem Land leben. Das Gegenteil ist richtig. In Kinshasa leben 10 Millionen Menschen und im Großraum von Lagos in Nigeria ca. 40 Millionen. Da empfiehlt es sich, die gewünschte ländliche Idylle in den Wäldern des Hochwaldes des Nordsaarlandes oder gleich im Naturpark Saarhunsrück zu suchen, wenn man die denn haben will. Selbstverständlich finden Sie viele der Zuschreibungen, die ich eben genannt habe, in Afrika, aber auch anderswo. So finden Sie beispielsweise auch in Deutschland eine größer werdende Zahl an Menschen, die, das kann man so offen sagen, nicht für die Demokratie bereit sind. Und weil es immer mehr geworden sind, sitzen sie auch schon im Bundestag und bevölkern die Talkshows. Manche von den anderen, die man gemeinhin in der Mitte der Gesellschaft verortet, wollen diese Feinde der Demokratie mit deren eigenen Waffen schlagen und machen deshalb gerne eine demokratiefeindliche Politik. Aktuell toben sie ihre demokratiefeindlichen Mut an Flüchtlingen aus. Diese Projektionen über Afrika erfüllen einen einfachen Zweck. In ihrer Summe beschreiben sie Afrika als unterentwickelt. Unausgesprochen ist man damit selbst entwickelt. Genau diese Projektionen verraten mehr über unsere eigene Gesellschaft als über Afrika. Ich mache seit ca. 25 Jahren ein Projekt, wo es um Analyse von Kinderbüchern geht, um Afrika-Bildern in deutschsprachigen Kinder- und Jugendbuch. Also das sind, ich glaube, es sind fast schon 30 Jahre. Ich müsste gerade mal nachdenken, wie lange ich mir Kinderbücher zu diesem Thema schon anschaue. Und genau dort ist mir das auch klar geworden. Von Seiten der Aktion Dritte Welt sah, lassen wir eigentlich mit dieser Veranstaltung eine unserer Grundhaltungen erkennen, wonach wir sehr bewusst kein Projekt in der sogenannten Dritten Welt beziehungsweise in einem Land des Südens haben. Wir möchten uns nicht anmaßen, andere über tausende Kilometer hinweg zu entwickeln. Wir bringen uns entwicklungspolitisch in diese Gesellschaft ein, weil wir dabei aber nicht an den eigenen nationalen Grenzen Halt machen. Schließlich sind wir keine Nationalisten, landen wir doch wieder in Europa, in Asien, in Südamerika und in Afrika. Und weil das so ist, haben wir heute Dominic Johnson von der Tageszeitung Die Taz eingeladen. Lieber Bernd, schön, dass die Stiftung Demokratie Saarland mit uns gemeinsam diese Veranstaltung mit Dominic Johnson auf die Beine gestellt hat. Für uns findet sie auch statt im Rahmen eines Projektes mit dem saarländischen Kultusministerium. Auf Dominic Johnson sind wir vor vielen Jahren aufmerksam geworden, weil er mit einer grandiosen journalistischen Beharrlichkeit sich mit Afrika beschäftigt. Dabei macht er kein Hehl aus seiner prinzipiellen Sympathie für die dort lebenden Menschen. Gleichzeitig verfällt er nicht in die Schublade der Schuldzuschreibung und der einfachen Schwarz-Weiß-Malerei. Ja, in Afrika gab es Kolonialismus europäischer Mächte wie England, Frankreich, Belgien, Italien und Deutschland. Ja, Afrika wurde auf der Berliner Kongo-Konferenz von 1884 aufgeteilt. Ja, es gab Strukturanpassungsprogramme des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank. Aber so einfach ist es nicht. Man kann sicher in der ein oder anderen Tragödie Afrikas den Kolonialismus als Schuldigen ausmachen oder die Weltbank oder die böse USA. Auch die Kolonialmacht Frankreich mischt beim Griff nach Rohstoffen und nach Boden kräftig mit. Man findet aber auch viele hausgemachte Probleme. Man findet afrikanische Eliten, und die wachsen immer mehr, die rigoros gegen die Interessen der eigenen Bevölkerung arbeiten und die Bodenschätze ihres Staates verscherbeln und so gut wie keine Einkommensteuer bezahlen. Damit ist eine funktionierende Staatspolitik, zum Beispiel in den Bereichen Bildung und Gesundheit, nicht möglich. Wohin also führt die Reise? Zurück in die Traditionen? Dominic Johnson beschreibt in einem seiner drei Bücher, die die Grundlage für die heutige Veranstaltung bilden, das folgendermaßen. Es gibt für die meisten Menschen keine Rückkehr mehr in die alten Zeiten einer unverrückbaren, von uralten Traditionen geprägten, mit sich selbst zufriedenen ländlichen Idylle, sofern diese überhaupt je wirklich existiert hat. Er hat sich intensiver, das hat Bernd Rauls auch schon dargelegt, mit den vielen Kriegen im Kongo und dem Völkermord in Ruanda beschäftigt. Dazu hatten wir ihn bereits als Referent vor einigen Jahren, ich müsste jetzt lügen, wann, in Trier. Und bei aller Empathie für Afrika landet er urplötzlich wieder in Deutschland. Er beschreibt, wie sich in der ruandischen Hutu-Miliz die Täter des Völkermordes an unfassbaren 1 Million Menschen, 1 Million Tutsi, neu organisierten, im Kongo mitmischten und all dies ganz wesentlich von Deutschland aus machten. In einer Mail zur Vorbereitung dieser Veranstaltung hier schrieben sie fast schon seufzend, dass sie das Buch Tatort Kongo – Prozess in Deutschland, ich zitiere, etliche Jahre meines Lebens gekostet hat. Meine lieben Gäste, die Lage in Afrika, besser die verschiedenen Lagen, sind kompliziert. Dominic Johnson wird ein bisschen Licht in die Dinge bringen und nachher auch Fragen beantworten. Die Veranstaltung Irgendwas mit Afrika und Kongo von der Kunst des Überlebens ist die 15. Veranstaltung in unserer Irgendwas-Mitreihe. Also die dürfte Ihnen schon öfter aufgefallen sein. Einladungen von zwei weiteren Veranstaltungen, eine hier in der Stiftung Demokratie, Irgendwas mit Bigfoot, und eine andere im Theater am Viertel, Irgendwas mit Hühnern, liegen hinten am Infostand aus. Ja, und nun wünsche ich Ihnen, ich weiß nicht, ob man viel Spaß wünschen kann, auf jeden Fall viel Interesse für den Vortrag von Dominic Johnson.
Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung und diese vielen lobenden Worte, von denen ich gar nicht weiß, ob ich die wirklich verdient habe. Ich war ein bisschen entsetzt, als ich das Plakat zu dieser Veranstaltung geschickt bekommen habe, weil da war ein großes Bild von mir drauf. Und ich dachte, das ist doch weder interessant noch werbewirksam, noch transportiert es irgendeine Information. Und vor allem wird jetzt erwartet werden, dass ich irgendwas über mich sage. Und das habe ich überhaupt nicht vor. Weil es geht nicht nur nicht um mich einfach in dieser Veranstaltung, sondern ganz grundsätzlich, ich würde es mit einem englischen Satz auf den Punkt bringen, the journalist is not the story, der Journalist ist nicht seine eigene Geschichte. Mir geht es hier ein bisschen darüber zu reden, wie man über Afrika berichtet, wie das funktioniert, was man da idealerweise tun und lassen sollte, wobei ich gern eingestehe, dass die Sachen, die man lassen sollte, habe ich auch alle schon gemacht. Und es geht einfach darum, wie bekommen wir das Bild von Afrika, das wir bekommen. Das läuft ja über die Medien und es ist ein Bild von Widersprüchen, die mit der Realität manchmal relativ wenig zu tun haben. Es gibt ja so zwei Fallen, in die die Afrika-Berichterstattung verfällt und Sie haben es ja auch zum Teil angesprochen. Das eine ist die Exotismus-Schiene. Ach, ist das alles anders und wild und gefährlich und aufregend und spannend und ganz katastrophal und ganz fürchterlich und immer wird die noch größere Katastrophe beschworen. Und der Journalist schreibt einen Artikel, der sich eigentlich darauf zusammenfassen lässt, guckt mal, was ich alles Tolles erlebt habe. Und das führt wenig zum Verständnis bei, auch wenn darin dann auch viele Dinge stehen, die zum Verständnis beitragen könnten. Man muss damit aber anders umgehen und da komme ich gleich drauf zurück. Die zweite Falle, die auch sehr verbreitet ist, ist die der Verallgemeinerung und des Drüberstehens. Afrika, das eine Afrika. Und man weiß immer schon, der Kolonialismus war schuld, der Imperialismus ist schuld, die armen Afrikaner, sie werden ausgebeutet, wir sind dafür verantwortlich. Man weiß immer schon, wer schuld ist, bevor man weiß, wofür eigentlich. Und man guckt nicht genau, was eigentlich passiert und man schließt von einem Skandal auf den ganzen Kontinent, man schließt von einem Land auf den ganzen Kontinent, man sieht etwas, was einen empört und sagt, ja, das ist das Problem, worum es bei Afrika geht, ohne nachzugucken, ist das denn wirklich verallgemeinerungsbar oder nicht. Das sind so die beiden grundfalschen Muster, die aber, glaube ich, ob wir es wollen oder nicht. Und jeder, der sich mit Afrika beschäftigt, sollte sich auch mal selber da kritisch fragen, inwieweit mache ich das eigentlich? Wenn ich anfange, über Afrika zu reden, bin ich nicht schon dabei, zu verallgemeinern in einer unzulässigen Weise von bestimmten Dingen, die ich mal aufgeschnappt habe, die ich gehört habe, die ich gesehen habe. Kann man das wirklich? Würden wir aufgrund der, gut, ich kenne mich im Saarland nicht so aus, aber ich vermute mal, von Saarland auf Europa zu schließen, wäre fahrlässig. Und sogar auf die Bundespolitik zu schließen, das weiß ich, das ist fahrlässig, das kann man nicht. Und jeder Einzelfall hat seine eigenen Erklärungsmuster. Was ist gute Berichterstattung über Afrika? Also ich mache das ja jetzt seit fast 30 Jahren und ich bin mir nicht sicher, ob ich die Antwort weiß. Aber ein paar Dinge habe ich, glaube ich, gelernt. Das eine ist, es geht nicht darum, was man selber erlebt, wenn man wo ist. Es geht nicht darum, Reisetagebücher zu schreiben oder Reiseberichte oder Ich-Texte, auch welche, wo kein Ich drin steht. Es geht darum, zu verstehen, was die Leute erleben, die man trifft. Und das ist was anderes. Wenn ich in den Kongo fahre und durch Goma laufe und mit den Leuten rede, dann ist das Interessante nicht, was ich dabei denke, sondern was die denken. Und nicht meine Reaktion, sondern deren Reaktion. Und das zu transportieren, ist überhaupt nicht so einfach. Der gute Journalist, der ist ja unsichtbar. Bei einem guten Artikel sollte es egal sein, wer ihn geschrieben hat. Man sollte es gar nicht mal wissen wollen. Journalismus ist ein Handwerk. Wenn Sie einen Handwerker holen und er macht alles richtig, denken Sie hinterher nie mehr dran, dass er da war. Sie denken nur dran, dass er da war, wenn es dann immer noch nicht funktioniert. Und Sie sagen sich, was war denn das für ein Idiot? Journalismus, wenn man da immer sich fragt, wer hat denn das geschrieben, das ist nicht unbedingt vorteilhaft. Ein richtig guter Bericht, ein richtig guter Text sollte für sich stehen, egal von wem er kommt, man sollte darauf gar nicht achten. Der Journalist ist gläsern, er öffnet nicht einmal das Fenster zur Welt, er ist das Fenster. Er ist das Medium, durch das die Öffentlichkeit hier einen Einblick erhält, in was woanders passiert. Das ist ein sehr hoher Anspruch und er ist fast unmöglich zu erfüllen. Aber wenn man diesen Anspruch nicht hat, dann tappt man in die beiden Fallen und man tappt dann auch in die Ich-Falle. Ich bin ja nicht Reporter oder Korrespondent, ich habe nie länger in Afrika gelebt. Ich bin Redakteur einer Tageszeitung und meine Aufgabe als Redakteur ist, mit Reportern und Korrespondenten zu arbeiten, auch selbst zu reisen, mir selbst ein Bild zu machen, aber eben in der Hauptsache mit den Texten anderer umzugehen und salopp gesagt auch Scheiße Gold zu machen. Das heißt nicht, dass alles, was reinkommt, Scheiße ist, aber es heißt, dass alles, was rausgeht, Gold sein sollte. Und deswegen lernt man auch durch die Sachen, mit denen man zu tun hat und durch die Leute, mit denen man zu tun hat und wie sie schreiben, sehr viel darüber, was geht und was nicht und was vernünftig ist und was nicht. Und irgendwann kommt man dann zum Schluss, man würde es ja selber auch nicht besser machen, aber man weiß zumindest, wie es besser sein sollte. Gute Berichterstattung heißt ja erstmal hingucken und zwar ohne Vorurteil. Also nicht erst die Erklärung haben und dann ein Beispiel dafür suchen, sondern sehen, was ist und dann sich zu überlegen, was gibt es da zu erklären. Es geht darum zu verstehen, wie die Leute leben. 95% des Lebens aller Menschen ist komplett banal. Das gilt für hier, das gilt für Kongos Kriegsgebiete, das gilt für überall auf der Welt. Es geht um den gleichen Alltagsmist überall auf der Welt. Wovon lebe ich? Wie kriege ich meine Familie durch? Was mache ich, wenn ich krank werde? Wie sichere ich mich ab? Was passiert, wenn ich alt werde? Was wird aus meinen Kindern? Alle diese Geschichten. Das ist alles überall auf der Welt. Die Fragestellungen sind die gleichen. Auch die Antworten sind sich oft ähnlicher, als man denken würde. Je genauer man da hinguckt, auch sonst wo in den ärmsten Dörfern Afrikas, desto mehr merkt man, wie ähnlich sich das doch ist mit hier. Also zumindest die Fragen und die Aspirationen, die die Leute haben. Was anders ist, sind die Umstände. Und diese Umstände, also das ist ja was ein großes Thema im Berichten über Afrika ist, das Erklären, wie Leute in Umständen überleben, die wir nicht aushalten würden und wie es trotzdem geht und wie man das macht, ohne drüber zu stehen, ohne zu sagen, guck mal, das ist ja toll, wie die das hinkriegen, sondern indem man versucht, aus dem heraus, wie es ist, einfach zu kapieren, was da abläuft. Das ist sehr, sehr schwer, weil wenn ich wohin fahre, und ja, dazu muss ich kein Journalist sein, das gilt für jeden, der wohin fährt, das, was ich normal finde, ist vielleicht nicht das, was die Leute da normal finden. Das, was für die Leute außergewöhnlich ist, merke ich vielleicht gar nicht zuerst. Ich muss es erstmal rausfinden. Ich muss nachfragen. Vielleicht finden Sie ja die Tatsache, dass ich da bin als Journalist, außergewöhnlich. Vielleicht finden Sie es aber auch komplett normal, weil ich der 31. bin, der in den letzten 2 Wochen da war und genau dieselben blöden Fragen stellt. Und dann kriege ich dieselben blöden Antworten, aber merke es nicht, weil ich ja nicht weiß, dass die anderen alle schon da waren. Also es ist sehr schwer, denke ich, das herauszukitzeln, was einem erklärt, wie das Leben eigentlich funktioniert. Und aus dem, wie es funktioniert, dann auch sichtbar zu machen, was sind die Gründe für die Dinge, die nicht funktionieren. Beziehungsweise erstmal, was sagen die Leute selber, was nicht funktioniert? Was sind ihre Aspirationen? Man muss ja auch in zum Beispiel einem Kriegsgebiet, wenn ich mit irgendwelchen kongolesischen Milizionären rede, irgendwo außerhalb von Goma, die an der Straßensperre stehen oder so, ich kann das natürlich exotisieren. Ich kann sagen, oh, guck mal, das ist ja alles grässlich und gefährlich und hier, das sind ja noch Kindersoldaten und mit ihren großen Gewehren und sonst was. Aber das erklärt mir ja nichts. Man kann sich über Kindersoldaten empören und dann aber nicht mitkriegen, dass die noch kleineren Kinder das Trinkwasser schleppen, was eine viel anstrengendere Arbeit ist, als mit dem Gewehr rumzustehen. Aber man empört sich über Kindersoldaten. Man muss aber versuchen, und das geht nicht allein dadurch, dass man kurz mal redet, man kann es aber versuchen zu ergründen, was motiviert die Leute so zu handeln, wie sie es tun? Warum stellt sich jemand mit dem Gewehr an die Straße und hält den Verkehr auf, auch wenn er erst 14 ist? Was erhofft man sich davon? Und das gilt auch für Akteure auf höherem Niveau, bis hinauf zu Politikern und Präsidenten. Warum tun sie, was sie tun? Das ist eine Frage, die viel zu selten gestellt wird. Oft gehen wir davon aus, dass wir es wissen. Wenn ein Präsident sagt, ich verändere die Verfassung, damit ich eine dritte Amtszeit kriege, die ich bisher nicht durfte, dann verurteilen wir das. Und es ist auch richtig, dass wir es verurteilen, weil man verändert nicht Verfassungen zum eigenen Vorteil. Das geht einfach nicht. Trotzdem muss ich ja versuchen, wenn ich das journalistisch erklären will, zumindest verständlich zu machen, was ihn denn dabei umtreibt. Warum macht er das? Wissen wir immer schon die Antwort? Reicht es zu sagen, naja, klar, man ist halt an der Macht und man will an der Macht bleiben, oder gibt es noch andere Sachen? Wieso gibt jemand seinen Universitätsjob auf und wird Kommissar bei irgendeiner Rebellenbewegung, die null Chancen hat, irgendwas zu erreichen, und verbringt 2 Jahre unter ganz blöden Umständen und landet hinterher im Gefängnis? Von außen komplett irre. Es passiert relativ häufig in Ländern wie Kongo, Zentralafrika und so. Was treibt die Leute an? Man muss das versuchen zu verstehen. Und die Antworten, die sind dann vermutlich nicht immer so, dass sie passen in die Muster, die man selber schon hat, die einem was erklären. Eine noch schwierigere Ebene dabei ist, dass wenn man anfängt, mit den Leuten zu sprechen, ich sagte ja, ein guter Journalist ist einer, der unsichtbar ist, aber man ist natürlich nicht unsichtbar. Ich kann das denken, aber bin ich nicht. Ich gehe wohin als weißer Journalist in eine afrikanische Stadt, in einen afrikanischen Kontext, ist natürlich völlig klar, dass ich da nicht hingehöre, jeder sieht es. Die Leute wollen wissen, wer man ist. Man muss auch, das gehört zum Berufsethos, natürlich sich zu erkennen geben. Man ist ja kein Geheimdienstler. Man sagt, wer man ist und was man macht. Das heißt, man ist eben nicht unsichtbar. Man ist das Gegenteil. Man ist sehr, sehr sichtbar. Da gibt es ein Problem. Indem ich dann in eine Situation gehe, mit dieser Funktion des Journalisten, verändere ich die Situation. Die Leute reagieren darauf. Die überlegen sich, was mache ich jetzt mit diesem komischen Typen? Was sage ich dem? Ich werde immer mit einer Inszenierung konfrontiert. Weiß ich das? Beziehungsweise weiß ich, worin sie besteht? Weiß ich, worin die Anpassung besteht, die die Leute machen, um dem auswärtigen Journalisten zu versuchen, irgendwas zu vermitteln? Kann ich das durchschauen, während ich es gleichzeitig mache? Wenn ich zum Beispiel bei einer Demonstration in Kinshasa die Leute anfange zu fragen, wofür geht ihr auf die Straße, und nach 2 Minuten stehen da 50 Leute um mich rum und alle brüllen irgendwas und ich kann mit keinem vernünftiges Gespräch führen, aber trotzdem wird ziemlich schnell deutlich, worum es den Leuten geht, dann ist das eine Inszenierung, die keiner inszeniert hat, aber es ist eine, weil es ist eine Situation geschaffen worden, nur dadurch, dass ich da bin. Die Leute würden da ansonsten nicht zusammenstehen und schreien. Beschreibe ich das jetzt einfach? Und wenn ich das einfach beschreibe, habe ich dann irgendwas berichtet, was irgendjemandem was bringt? Wenn ich nur schreibe, was passiert dadurch, dass ich wohin gefahren bin? Das kann es ja irgendwie nicht sein. Und trotzdem kommt man oft nicht über diese Situation hinaus. Man muss also die Inszenierungen versuchen zu durchschauen, aber sie sind eben auch Teil der Geschichte, die man erzählt. Also der Journalist, der unsichtbar sein will, obwohl das nicht sein kann, ist ja auch eine Art Ethnologe. Er geht dahin und er weiß genau, er kann sich nicht neutral machen. Er ist Teil einer Situation und diese Situation, die muss er erfassen, inklusive seiner eigenen Anwesenheit und ergründen, was die bewirkt. Das sind alles sehr große Ansprüche und ich vermute mal, wenn Sie nachdenken, werden Sie keine Reportage, auch nicht in der Taz finden aus der letzten Zeit, die das alles wirklich einlöst, was ich gerade sage. Aber ich glaube, es ist wichtig zu, wenn man journalistisch arbeitet in so einer Gegend, mit Gegend meine ich jetzt nicht Afrika als Kontinent, ich meine Kriegs- und Konfliktgebiete, wo man sich bewegt in schwierigen Situationen. Da muss man sich zumindest mit diesen Sachen auseinandersetzen und sich deren bewusst sein. Es ist natürlich ein Problem, weil Journalisten sind ja auch Geschäftsleute. Sie überlegen sich, was für eine Geschichte sie recherchieren und wo sie sie verkaufen können, wie sie damit Geld verdienen. Das ist völlig legitim. Es ist ein Handwerk. Man will Geld verdienen. Das heißt, die Inszenierung macht es einem vielleicht auch einfacher. Die Themen von Redaktionen vorgegeben, von NGOs eingespeist, von Hilfswerken und so weiter, die sind ja oft klar. Sexuelle Gewalt im Kongo. Sehr einfach eigentlich, die Standardreportage zu machen. Ich war ins Krankenhaus in Goma oder Bukavu, ich lasse mir zwei Frauen vorführen, die ihre Geschichte erzählen. Ich rede mit dem Pfleger, ich rede mit dem Arzt, ich gehe zur UN-Mission, der mir ein bisschen Kontext liefert und erzählt, wie sich das so verändert hat. Ich war 3 Tage in der Stadt unterwegs, habe also auch so ein bisschen Farbe und schon ist die Reportage fertig. Und ich gehe wieder. Geschichte verkauft, alles gut. Ob mir die Leute alle nur vielleicht Unsinn erzählt haben, interessiert mich nicht. Weil es macht ja keinen Unterschied. Es könnte aber sein. Es könnte auch sein, dass es wichtig ist, weiter zu gucken als das. Die Geschichte, die Frau in der Klinik erzählt, hat sie ja vielleicht auch schon einem Ermittler des Strafgerichtshofs erzählt, hat sie vielleicht schon einer UN-Kommission erzählt. Sie weiß inzwischen, wie diese Geschichte klingen muss. Sie ist deswegen nicht falsch, aber ich muss wissen, ob diese Geschichte schon eine Funktion gehabt hat und was damit gemacht worden ist. Ich muss auch wissen, wer diese Person ist, aus welchem Hintergrund sie kommt, von wo sie kommt, sozial, geografisch und so weiter. Das sind alles Sachen, die klingen selbstverständlich. Sie werden aber erstaunlich selten gemacht und sie sind auch gar nicht so einfach zu machen, weil dann braucht man ein bisschen mehr Zeit. Und dann bleibt man nicht nur 3 Tage, dann bleibt man eine Woche und dann muss man vielleicht auch mal rausfahren aufs Land, aufs Dorf, wo die Leute herkommen. Und sich dann kriegt man vielleicht noch mal ganz andere Dinge mit. Nicht, dass das dann die Geschichte in Frage stellt, sondern sie liefert dann den Kontext. Weil sexuelle Gewalt im Krieg im Kongo fällt ja nicht vom Himmel. Das wird nicht einfach nur irgendwie gemacht, um an Mineralien zu kommen, wie es ja oft genannt wird. Die Männer, die in ein Dorf gehen und in einer bestimmten Nacht die Frauen rausholen, tun das auch aus ganz bestimmten Gründen, die man erstmal rausfinden muss. Was hat sie dazu bewogen, genau dieses Dorf an diesem Tag anzugreifen und sich an der Bevölkerung in dieser Weise zu vergreifen? Das sind Recherchen, die sind schwieriger. Aber ohne die kommt man nicht über den Exotismus hinaus. Weil sonst hat man nur die Geschichte sexuelle Gewalt im Krieg im Kongo. Oh Gott, die Kongolesen, ist ja schrecklich. Also so. Man hat aber nichts verstanden. Und dann bleibt man hilflos da, auch als Leser. Es wurde ja von Ihnen auch schon gesagt, ich mache das schon ziemlich lange, es hat sich als auch eine Art Langzeitbeobachtung ergeben, gerade was das Gebiet der großen Seen angeht, Kongo und Ruanda. Der Kongo hat ja so einen Ruf vom Land der Extreme, wo alles ganz noch krasser ist als überall sonst. Ja, die Kriege sind fürchterlicher und es kommen noch mehr Leute um als irgendwo sonst. Es ist das Land, was am meisten gelitten hat in der Kolonialzeit, das stimmt. das kann man sagen. Es ist alles irgendwie noch größer dimensioniert, auch das Unrecht und das Leid der Bevölkerung. Und es ist aber gleichzeitig das Land der Selbstorganisation, wo die Leute ihr Leben auf die Reihe kriegen, unter Umständen, wie wir sie uns nicht vorstellen können, und das auch schon lange vor den Kriegen. Und das immer wieder mitzubekommen, hinzufahren. Ich habe im Kongo ja auch mit NGOs gearbeitet, deswegen war ich dann auch regelmäßig da mit lokalen Journalisten in Kriegszeiten. Hinhören, auch sehen, wie sich Lebensumstände verändern von Menschen. Man kann ja auch nicht nur Momentaufnahmen machen. Leute werden auch älter, ihre Kinder werden groß, ihre Eltern sterben. Es gibt Hochzeiten, es gibt Begräbnisse. Das sind übrigens die beiden wichtigsten Ereignisse eigentlich für die Leute. Nicht Wahlen und Kriege. Es sind diese privaten Dinge, um die sich das Leben strukturiert. Und das alles mitbekommen und wie sich das, was sich dadurch tut, das lehrt einen auch ein bisschen zu relativieren, ist das falsche Wort, aber in Perspektive zu stellen, was so die Großnachrichtenlage ist. Der schlimme Krieg und die Milizenkonflikte und die Rebellen und der böse Präsident und die Wahlen und die UNO. Ja, das ist alles da. Und es ist auch wichtig, darüber zu schreiben. Und es ist auch wichtig, das nicht zu exotisieren, sondern zu sagen, der Kongo ist ein Land mit einem ganz normalen politischen System, wo ganz normal politischer Mist passiert und den muss man aufschreiben. Aber es geht auch darum zu gucken, was verändert sich im Leben der Menschen? Was wird da eigentlich anders? Es gehört dazu, ob zum Beispiel endlich mal in einer Stadt, wo man sich eigentlich immer nur über die Schlaglöcher gequält hat im Staub, wenn dann endlich mal die Straßen geteert sind und die Leute auch und es Straßenbeleuchtung gibt und die Leute nachts nicht mehr so oft überfahren werden wie früher. Das ändert was im Leben der Menschen. Es ändert auch was, ob die Leute das Gefühl haben, ab Sonnenuntergang bleibe ich besser zu Hause, weil da weiß ich nicht, wer draußen alles rumrennt. Oder ob man das Gefühl hat, doch zumindest so die erste Abendhälfte, die ist okay, da kann man was machen. Man lernt dann auch im Laufe der Zeit die verschiedenen Narrative kennen. Jeder hat ja seine eigene Geschichte, seine persönliche Geschichte und seine politische Geschichte, die ja oft auch so eine Art Community-Geschichte ist. Was hat meine Gemeinschaft erlebt? Wie hat sie gelitten? Jeder hat seinen Opferdiskurs. Gerade was die Kriege der letzten Jahrzehnte angeht. Jeder dieser Opferdiskurse stimmt, aber gleichzeitig können sie nicht alle gleichzeitig stimmen, weil sonst gäbe es ja nur Opfer. Das heißt, es gibt auch die verschwiegene Seite des Narrativs, über die man weniger gerne spricht, nämlich wie man auch selber Täter war, beziehungsweise Leute aus dem eigenen Umfeld Täter gewesen sind und warum. Und sich dem zu nähern, das ist dann nochmal eine heiklere Frage. Und also das sind so ein bisschen die Fragen, die mich bewogen haben, dieses Kongo-Buch hier zu schreiben, was ja übrigens ein Auftragsbuch war. Der Verlag, der wollte eigentlich ein Buch über Darfur und ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung von Darfur, ich könnte aber eins über Kongo schreiben. Haben sie gesagt, ja gut, dann schreiben sie eins über den Kongo. Hat auch super funktioniert, ist in der dritten Auflage jetzt erschienen. Gerade beim Schreiben dessen und beim Ordnen der ganzen Sachen, die ich so mitgebracht habe von den vielen Reisen und den Artikeln, die ich geschrieben habe und eben auch den Sachen, die ich nicht in Artikel geschrieben habe, weil sie zu weit gehen für eine Zeitung. Was ich jetzt gerade so gesagt habe, sind so ein bisschen die Fragen, mit denen ich mich dabei auseinandersetzen musste. Der Kongo hat ja noch, das funktioniert hier nicht. Moment. Die Kongo-Kriege haben ja eben die Vorgeschichte des ruandischen Völkermords. Es wurde ja vorhin schon von beiden Vorrednern erwähnt. Das ist ein Thema, das hat mich nicht losgelassen. Ich glaube, es lässt keinen los, der damit direkt konfrontiert war in der Zeit. Ich war 94 nicht in Ruanda, aber ich war in Kontakt mit Leuten dort. Wir hatten ja nicht nur Korrespondenten, die von vor Ort berichtet hatten, sondern es gab auch Kontakte im Land. Und man hat in Echtzeit dieses Grauen miterlebt und dieses Unvermögen und diesen Skandal, dass es der Weltgemeinschaft komplett egal war, wie viele Leute da umkommen und warum. Und die großen Diskussionen, die es damals gab, auch in deutschen Medien, wenn man von Stammeskrieg gesprochen hat und die Stämme, die sich gegenseitig abschlachten, als ob es nicht klar definierte Täter und klar definierte Opfer gegeben hätte und als ob das irgendwas mit einer ethnischen Identität zu tun hätte und nicht einfach eine ganz klare politische Strategie zu sagen, eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, der trauen wir nicht und deswegen werden die alle umgebracht und dann ist Schluss. Und das war die Strategie der Völkermörder und sie haben es ja fast geschafft, aber eben nicht ganz. Und im Befassen mit Ruanda ist diese Frage der Narrative, die ich eben beim Kongo erwähnt habe, ja nochmal heikler, weil in Ruanda hat ja auch jede Seite ihr Narrativ und das schließt sich gegenseitig komplett aus. Die einen sagen, jeder... Also es gibt die zwei widerstreitenden Diskurse, wer es war und warum und wer hat wen umgebracht, mit dem kleinen Unterschied, dass einer davon eben stimmt und der andere nicht. Da kann man wenig relativieren oder um den heißen Brei drum reden, das ist einfach so. Es ist aber sehr interessant gewesen, dass die ganze Diskussion, die wir jetzt in Bezug auf Dinge wie Trump und Syrien und sonst was haben, Fake News und Informationskriege, das ist ja, was Ruanda angeht, eigentlich schon sehr viel älter. Also die Verschwörungstheorien, die sagen, nein, eigentlich haben die Tutsi das ja alles selber inszeniert und herbeigeführt, um an die Macht zu kommen. Diese Arten von Verschwörungstheorien, die sind ja so alt wie der Völkermord selbst. Und sie sind auch in Deutschland verbreitet und werden ja so unter der Hand weitergereicht, so als alternative Wahrheit, die irgendwie unterdrückt wäre und wird einem vorgeführt, als wäre man irgendwie, als würde einem so eine Erleuchtung gegeben, wenn man das endlich erfährt. Ach ja, natürlich, die haben da irgendwie geheim die Fäden gezogen und es waren doch in Wirklichkeit die USA und so weiter und dieser ganze Bullshit, muss ich jetzt hier einfach mal so sagen, der einfach menschenverachtend ist, weil er nichts damit zu tun hat, was damals im Land passiert ist und weil er komplett ausblendet, was ja jeder, der Augen hatte, sehen konnte damals, nämlich wer damals wen umgebracht hat, nämlich die Armee und die Hutu-Milizen, die Tutsi-Bevölkerung. Und da kommt man nicht dran vorbei. Aber dass es diese Fake News und Verschwörungstheorien auch gerade da gibt und auch hier, das ist erschreckend. Und auch damit muss man umgehen. Und das ist in der Berichterstattung überhaupt nicht so einfach, weil Ruanda ist nicht ein Land, wo du hingehen kannst und die Leute mal fragen, sag mal, war das nicht vielleicht wirklich alles ganz anders? Und dann setzt sich einer hin und sagt dir, ach nee, also weißt du, so und so, das geht einfach nicht. Du rührst an das Leben, an die Traumata der Menschen. Es gibt niemanden in Ruanda, der nicht Tote zu beklagen hat in dieser ganzen Zeit, der nicht ein Trauma mit sich rumträgt. Ich habe erst vor ein paar Tagen einen Zeitungsbericht aus Kigali bekommen über neue Massengräber, die entdeckt wurden, und zwar unter dem Haus von jemandem. Da hat einer in seinem Garten rumgegraben und hat sich gewundert, warum da so ein Loch ist, und es hat dann reingeguckt und da waren 30 Leichenüberreste drin. Alles noch von damals. Und die Leute, die da wohnten, wussten das nicht. Und sie wussten aber, wer damals in dem Haus gewohnt hat. Und jetzt geht die Frage los, ja, hat der die da verscharrt? Das war ein Mord damals von seinem Grundstück. Das sind so diese Sachen, die da plötzlich kommen. Man entkommt dem in Ruanda nicht, auch ein Vierteljahrhundert danach. Und ein Vierteljahrhundert ist nicht viel Zeit, das wissen wir aus der deutschen Geschichte. Und damit in Deutschland umzugehen und in deutschen Medien, und man liest ja immer noch so oberflächliche Dinge von Leuten, die sich gegenseitig umbringen und sowas, und weiß eigentlich genau, es war anders. Und da haben Medien eine Verantwortung, wenn man Sachen weiß und wenn man Täter und Opfer benennen kann, dann muss man es auch tun. Dann kann man nicht immer nur sagen, die einen sagen das eine und die anderen sagen das andere und wir sind ja neutral und objektiv und deswegen legen wir uns da nicht fest. Das ist fatal. Das gilt ja auch für manche Dinge, die in der Welt, in der Gegenwart geschehen, aber da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Jedenfalls dieses deutsche Wegsehen, was ja nicht nur ein deutsches war, sondern auch ein französisches, ein internationales, ein europäisches, auch ein afrikanisches. Auch die afrikanischen Länder wollten von dem, was in Ruanda damals geschah, wenig wissen, wenn überhaupt irgendwas. Das war so ein bisschen der Antrieb hierfür, weil das eine bewaffnete Gruppe, die sich aus flüchtigen Völkermordtätern zusammengesetzt hat, eine politische Führung gibt, die hier in Deutschland residiert und von hier aus die politische Tätigkeit dieser Organisation führt und eine Website betrieb, die ja hier in Saarbrücken gehostet war damals. Und diese Leute kamen ja vor Gericht, sind verurteilt worden. Und der Prozess in Stuttgart dauerte 4 Jahre. Ich habe den begleitet. Ich glaube, wenn ich gewusst hätte, dass er 4 Jahre dauert, hätte ich mir das nochmal überlegt. Aber das war auch eine wichtige Erfahrung, weil gerade da, auch da, sage ich mal, sind die Fragen, die ich anfangs skizziert habe, über was macht gute Afrika-Berichterstattung aus, nochmal in einer Weise sehr präsent geworden. Wenn man vor Gericht sieht, wie ein ehemaliger Kämpfer einer bewaffneten Gruppe sich erklären muss. Er sagt als Zeuge aus. Er muss sich ja nicht selber belasten. Er ist als Zeuge geladen, er sagt selber aus. Wer war Ihr Führer? Wer hat Ihnen Befehle gegeben? Wie war das dies und jenes? Und dann erklärt er. Und dann fangen die Leute an zu erzählen. Und sie erzählen ja von ihrer Motivation. Und warum jemand zum Beispiel im Jahr 1997 aus Ruanda weggegangen ist, um sich in Kongo den Milizen anzuschließen. Weil er gesagt hatte, ich musste mich entscheiden. Die einen haben gedacht, ich arbeite für die anderen und die anderen haben gedacht, ich arbeite für die einen. Naja, dann bin ich mit den einen halt gegangen, weil das waren die Leute, die ich kannte. Und dann war er 20 Jahre im Kongo im Busch. Das hat er sich nicht gedacht. Nicht 20 Jahre, 15. Und kam dann nach Ruanda zurück und saß dann als Zeuge vor dem Gericht in Stuttgart und musste erklären, wieso und warum und was das alles war. Und man merkt dann auch da bei ganz normalen Ex-Kämpfern einer sehr, sehr brutalen bewaffneten Gruppe, von denen es ja viele gibt in dieser Region, die Motivation und das, was die Leute im Alltag umtreibt, auch das ist zu 95% banal, sage ich mal. Wie schütze ich mich? Wie sichere ich mich ab? Wenn ich meine Freunde verrate, was passiert mir? Was ist mit meinen Kindern? Der Grund, warum viele Kämpfer ihre Rebellion verlassen und desertieren und nach Ruanda zurückgehen oder auch im Kongo selber sich niederlassen, das betrifft nicht nur die FDLR, sondern alle, ist ja genau die Frage, was mache ich mit meinen Kindern? Die müssen doch irgendwann zur Schule gehen. Und im Busch gibt es keine Schule, dann gehe ich lieber in die Stadt. Also die müssen ja eine Zukunft haben. Dann höre ich halt auf, weil ich werde dann irgendwann auch zu alt zum Kämpfen. Und irgendwann kommen diese Alltagsfragen, die bestimmen ja auch das Leben. Also kein Mensch zieht in den Krieg und ist 15 Jahre lang nur aus ideologischen Gründen unterwegs. Es geht ja auch darum, wie man das eigene Leben hinkriegt. Und das fand ich an dieser Gerichtsverhandlung sehr spannend, dass da diese Sachen, obwohl das natürlich nicht die Fragen der Richter waren, aber es waren Teil der Antworten. Das kam dann schon sehr klar rüber. Und das sind auch Dinge, die fand ich sehr, sehr kostbar, weil das kriegt man natürlich, wenn man vor Ort versucht, mit solchen Leuten zu reden, nicht. Weil dann inszenieren sie sich, dann sind sie ja Vertreter ihrer Organisation. Dann wollen sie erklären, aber sie sprechen nicht über sich selber. Ja, das sind eben also beiden Bücher, die erwähnt wurden. Das Afrika-Buch wurde ja auch schon erwähnt. Ich sage schon noch ein paar Dinge zu Afrika insgesamt, weil das ja auch jetzt hier Thema der Veranstaltung war. Es ist überhaupt nicht möglich, nicht zu verallgemeinern und man sollte es trotzdem nicht tun. Und es ist ja hier auch jetzt schon viel gesagt worden, hier steht ja vieles, alles ganz krasse Verallgemeinerung. Und irgendwo stimmt es trotzdem. Und es ist trotzdem nicht, wenn man dabei stehen bleibt, kommt man auch nicht weiter. Weil dafür ist der Kontinent viel zu groß und viel zu unterschiedlich. Und das Einzige, was Afrika als Afrika zusammenhält, ist das Gegenüber zum Rest der Welt. Es gibt, sage ich mal, zugespitzt nur schwarze Solidarität nur gegenüber den Weißen. Man ist identifiziert sich in einer bestimmten Weise wegen des Rassismus, der von den anderen kommt. Das schweißt zusammen. Das heißt aber nicht, dass die Leute alle die gleichen Dinge in ihrem eigenen Leben tun und wollen. Und das heißt noch lange nicht, dass die ganzen Länder in Afrika, die 53 Länder, irgendwie in einen Topf zu werfen wären, außer eben, was gemeinsame Erfahrungen mit Kolonisierung angeht. Da gibt es Gemeinsamkeiten, die sind aber auch nicht nur afrikanisch. Es hat sich vieles verändert in Afrika, zum Guten wie zum Schlechten. Seit der Unabhängigkeitsära der 60er Jahre hat sich die Pro-Kopf-Kaufkraft, das Pro-Kopf-Einkommen ungefähr verdoppelt, die Bevölkerung auch. Das heißt, die Wirtschaftsleistung hat sich vervierfacht. Das ist nicht wahnsinnig viel, aber es ist nicht das Bild vom Katastrophenkontinent, was man immer hat. Bis Mitte dieses Jahrhunderts wird das Gleiche nochmal passieren. Die Bevölkerung wird sich nochmal verdoppeln. Das Pro-Kopf-Einkommen auch, heißt auch nochmal eine Wirtschaft, die viermal größer ist. Dann fängt Afrika, wenn man es insgesamt sehen will, an, richtig Gewicht zu haben, weltwirtschaftlich und weltpolitisch. Wenn da mal 2 Milliarden Leute sind und die haben was zu sagen, und die haben Geld auszugeben und die haben Kapital, was bei ihnen rumfließt, dann werden wir auch ein anderes Bild haben von dem, was da passiert. Weil vieles, wie wir jetzt drüber sprechen, ist ja dann doch gespeist, sage ich mal, aus dem Opferdiskurs. Die armen Afrikaner, was haben wir denen nur angetan? Was können wir da nur tun? Aber das wird in Afrika selbst, und da verallgemeinere ich jetzt bewusst, weil es tatsächlich in sehr, sehr vielen Ländern quer durch den Kontinent so ist, wenn ich das mitbekomme, das ist in Afrika selbst immer irrelevanter. Man fragt sich eigentlich nicht mehr, was man von Europa will oder was Europa einem getan hat oder was es vielleicht noch Gutes tun könnte. Keine afrikanische Regierung wartet noch wirklich gebannt darauf, was denn aus Paris oder London oder Brüssel oder Berlin kommt. Wenn was kommt, ist schön, aber wenn nicht, dann ist auch egal, weil es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Und man sieht sich als ein Teil der Welt und Europa ist auch ein Teil der Welt und das Verhältnis dieser beiden Teile, das verschiebt sich ganz allmählich, aber eindeutig. Und das ist gar nichts, was man bewerten muss in der einen oder anderen Richtung, es ist einfach eine Tatsachenfeststellung. Das verändert dann vielleicht auch die Geschichten, die erzählt werden. Es wird nicht die beiden Fallen, die ich am Anfang erwähnt habe, die wird es nicht wegnehmen. Den Exotismus, den gibt es in Bezug auf andere Kontinente auch. Arabische Welt, ganz schlimm, wie man da immer schon mit vorgefassten Schablonen hingeht. Es verändert aber vielleicht ein paar von den Vorurteilen, die man mitnimmt, wenn man hinfährt, weil man kann nicht ohne Vorurteile hinfahren, sonst weiß man ja gar nicht, wo man hinfährt. Und es verändert vielleicht ein bisschen die Art von Gesprächen, die man führt und dadurch eben auch die Sachen, die man hört und die dann eben auch in den Medien zu lesen sind. Es verändert auf jeden Fall die Schicksale und die Lebensprojekte sehr vieler Leute, weil die neue städtische Generation, die hat einen anderen Lebenshorizont. Und es verändert dann sicher auch unser Bild von dem allem, wenn wir in der Lage sind, da auch hinzugucken. Und im Moment haben wir ja eine Situation, die sehr viel überlagert ist von der ganzen Flüchtlingsdiskussion hier in Deutschland. Die Syrer hat man aufgenommen, das war ein Ausrutscher, aber die Afrikaner, nee, also das geht nicht. Das ist ja so ein bisschen der Diskurs. Und das wird auf jeden Fall verhindert und Deutschland schottet ja jetzt kräftig ab. Über den Umgang mit afrikanischen Flüchtlingen in Deutschland muss ich Ihnen nichts erzählen, das wissen Sie alles. Wobei ich habe mich da immer gefragt, wie kann das eigentlich sein? Es kommen so viele Leute hierher. Fragt die überhaupt irgendwann mal jemand nach ihrer eigenen Lebensperspektive? nach Ihrem Hintergrund? Also die Gespräche, die man vielleicht führen würde, wenn man sie führen, wenn man sie an Ihrem Ausgangsort befragen würde? Was ist dein Traum im Leben? Wie versuchst du ihn zu erreichen? Was sind die Sachen, die dich daran hindern? Wer sind die Leute, die dich ärgern oder die Leute, die dir dabei vielleicht helfen? Ist natürlich schwierig, solche Gespräche hier in Deutschland zu führen, weil die Leute überlegen sich ja auch, mit wem sie worüber sprechen. Und solange die Situation hier so ist, wie sie ist, wird es auch sehr schwer sein, dass Leute sich öffnen und tatsächlich offen mit einem darüber reden, was sie selber innen umtreibt. Aber dass es niemand versucht, das finde ich schon erstaunlich. Es sind alles nur Leute, die man dann vielleicht in Ankerzentren oder wie das neuerdings heißt, wegsperren will, aber mal zu gucken, wer sie eigentlich sind und was ihr Umfeld ist. Fehlanzeige. Das heißt, um das jetzt mal abzuschließen, es gibt vieles, was wir gar nicht wissen können mit den Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, auch was in afrikanischen Problemgebieten selbst passiert. Also die Art von Ausdauer und Geduld, die man bräuchte, um diese ganzen Fragen und Kriterien, die ich am Eingang aufgelistet habe, um die tatsächlich zu erfüllen, die hat ja kein Journalist, die hat auch kein Zeitungshaus, die hat kein Medium. Man kann nicht jemanden open-end mal einen Monat wohin schicken und sagen, naja, guck mal, worauf das hinausläuft. Das macht keiner. Aber dadurch geht eben auch sehr viel verloren. Es ist halt wichtig, sowohl für Leute, die in Medien arbeiten, als auch vor allem für Leute, die Medien konsumieren, die diese Geschichten lesen, und das sind ja dann hoffentlich Sie, sich dieser Fragen bewusst zu sein, sie ruhig auch mal kritisch gegenüber den Medien zu stellen. Und wenn man das Gefühl hat, da wird einfach nur oberflächlich berichtet, dann auch was dazu zu sagen. Das ist jetzt das Letzte, was ich sage, als Redakteur, der sich mit Afrika beschäftigt, muss man ja immer dagegen ankämpfen, dass der Mainstream der Redaktionen das nicht für wichtig hält. Und es ihnen letztendlich egal ist, was da kommt. Wenn was kommt, ist schön, aber was genau, naja, das zählt doch nicht. Und dass sich da so ein paar Redakteure damit befassen, ja Moment, aber ist das denn auch wirklich zu Ende recherchiert und stimmen denn die Fakten alle und sind da die Leute korrekt wiedergegeben und sind da nicht Lücken in der Geschichte? Das sind so Spezialistenfragen, die interessieren so im Allgemeinen sehr, sehr wenig. Aber wenn da niemand, der die Sachen liest, diese Fragen stellt, dann wird sich das auch nicht ändern. Aber Sie können das ja tun. Ich schließe damit jetzt. Und es gibt die Möglichkeit, glaube ich, jetzt miteinander zu sprechen.
Ja, die Möglichkeit, den Referenten Fragen zu stellen. Ich darf Ihnen da ein bisschen assistieren, die Wortmeldung entgegennehmen. Und dann weiß ich dann inhaltlich konzipieren. Sie haben jetzt die Möglichkeit, noch in Medias Res zu gehen und das eine oder andere, was Sie unbedingt schon immer über Afrika wissen wollten, nachzufragen. Ja, bitte.
Entschuldigung.
Holen Sie sich gerade das Mikro, dann versteht man Sie auch überall.
Ich hätte gerne gewusst, wie Sie die Veränderung zur der ich sag jetzt mal, des Einflusses der Chinesen auf den Kontinent hat.
Soll ich gleich was sagen? Ja, dann ja, sage ich mal was.
Ja,
ja. Ja, China ist ein Machtfaktor geworden, das ist sehr deutlich. Es ist der wichtigste Investor in ganz vielen Ländern. Es richtet sich auch immer mehr nach den Chinesen, also das schon witzig, wenn man von Kongolesen auf Chinesisch begrüßt wird, weil er einfach mal seinen Sprachkurs ausprobieren möchte. Es gibt auch eine verbreitete Wahrnehmung, dass das eigentlich alles nicht so ganz der Weisheit letzter Schluss ist, was da aus China kommt. Die chinesischen Importgüter sind schlecht, schlechte Qualität, das weiß jeder. Ja, der Klassiker ist die Steckdose, die aus der Wand kommt, wenn man den Stecker zieht. Klar, Chinese, ja, ja. Oder der Autoschlüssel, der zerbricht, wenn man ihn dreht. Solche Dinge. Aber ich glaube, China ist wichtig vor allem deswegen, weil es in Afrika eine Alternative zu Europa darstellt, weil man endlich mal nicht immer nur die alte Kolonialmacht vor sich hat und den IWF und solche Sachen, sondern da ist einfach mal jemand anders. Der will zwar auch was, aber er will was anderes und er gibt was anderes. Und diese Wahlmöglichkeit zu haben, das ist natürlich schon ein Fortschritt, dass man nicht nur auf einen angewiesen ist. Von daher gibt es, glaube ich, immer noch ein ziemlich positives China-Bild. Interessant ist, dass in vielen Ländern Chinas Einfluss zum Wahlkampfthema geworden ist. Es gibt immer öfter Wahlkämpfer, wo Oppositionelle sagen, wenn ich an die Macht komme, schmeiße ich die Chinesen raus. Sie gewinnen aber nicht. Aber dass sie sagen, das zeigt ja was. Das heißt, es gibt auch natürlich das Gefühl, ich nenne jetzt mal Länder wie Sambia, auch Simbabwe, im südlichen Afrika überhaupt am meisten. Ist das ein Thema, was immer wieder hochkommt? Haben die zu viel Raum in der Wirtschaft zum Beispiel? Sind die nicht einfach an die Stelle der Multinationalen getreten und bringen auch nur ihre eigenen Leute mit? Da gibt es schon einen Gegendiskurs jetzt, aber an sich ist das nicht mehr rückgängig zu machen. Und es sind ja auch noch mehr Länder jetzt, die kommen. Also Indien kommt ja auch massiv als Investor. Die Türkei, ja, die Turkish Airlines ist in Afrika viel präsenter als die meisten europäischen Fluglinien. Es gibt, glaube ich, fast 40 türkische Botschaften in Afrika inzwischen. Sind ganz, ganz stark präsent. Gehen auch in Gegenden, wo man sich nicht hintraut. Die waren die ersten, die nach Mogadischu zurückgegangen sind, war die Türkei. Waren nicht die Westeuropäer. Das ist ein Teil vom Großwerden Afrikas. Jetzt kommt die ganze Welt. Das ist die Veränderung.
Ja, Sie sprachen an das Bevölkerungswachstum, das Wachstum des Wohlstands und das Wachstum der Wirtschaftsleistung. Und dabei kriege ich, wenn ich darüber nachdenke, was ich sonst gehört habe, auch hier in diesem Hause, eigentlich richtige Zahnschmerzen. Wir oktroyieren Afrika unser Wirtschaftssystem auf, mit Kapital, mit Freihandel, mit Freihandelsabkommen, die eigentlich die afrikanische Wirtschaft ruinieren, es sei denn, sie sei in der Lage, mit der europäischen zu konkurrieren oder auch gleiche Strukturen anzunehmen, was zunächst einmal bei einer Bevölkerung, einem, sagen wir mal, Grundstatus eigentlich kontraproduktiv ist. Können Sie dazu etwas sagen?
Ja, das Wirtschaftssystem, das oktroyieren wir ja nicht jetzt auf. Die Kolonialzeit hat das dahin. Also Afrika lebt mit den Hinterlassenschaften der kolonialen Wirtschaftsstruktur. Das ist ja die ganze Zeit so. Die Wirtschaftspolitik, die jetzt. Also es sind zwei getrennte Sachen. Ich glaube nicht, dass man jetzt sagen kann, dass Afrika sich seine Wirtschaftspolitik komplett diktieren lässt. Dazu sind die Regierungen auch zu selbstbewusst. Dazu sind sie auch zu, ich finde kein Wort dafür, aber vieles, was tatsächlich vor sich geht, kriegt man ja nach außen gar nicht so mit. Also wer mit wem Geschäfte macht und wie das dann letztendlich funktioniert und wo das Geld wirklich hinfließt. Und wem zum Beispiel, um ein Beispiel zu geben, der ugandische Präsident die Aufträge vergibt, um das ganze Computersystem zu modernisieren oder um, was jetzt gerade Thema ist, Überwachungssysteme für das ganze Land einzuführen und wohin Staatsgelder eigentlich fließen. Das sind ja ganz konkrete Entscheidungen, die werden von den Präsidenten und oft von denen allein auch getroffen. Hat dann mit offizieller Wirtschaftspolitik relativ wenig zu tun. Das in den Berichten des IWF und Weltbank und so kommen dann solche Sachen gar nicht so sehr vor. Aber das ist das, was real ist im Leben der Länder. Was macht der Präsident mit dem Geld, was ihm zur Verfügung steht? Die EPAs, die Freihandelsabkommen von hier, die sind wegen ihrer Einseitigkeit ein Problem. Europa öffnet sich ja nicht gleichermaßen. Es will ja nach wie vor seine Sonderkonditionen haben für sich. Verlangt aber von Afrika die komplette Öffnung und hat vor allem den einen großen atmosphärischen Fehler gemacht, dass diese Regionalblöcke, die Einteilung Afrikas in Regionalblöcken, mit denen man jeweils ein anderes Abkommen schließt. Das wollten ja die afrikanischen Staaten nicht. Die haben gesagt, das muss die AU machen, das muss der gesamte Kontinent machen. Die EU wollte das nicht, weil der EU ist die AU, die Afrikanische Union, zu groß. Da wären sie nicht so gut bei weggekommen. Aber wenn man jede Zone einzeln macht, kann man die ein bisschen gegeneinander ausspielen, kann man sagen, ja, die einen haben doch schon unterschrieben, was ist denn hier mit euch? Also so geht das doch nicht, ihr wollt doch den innerafrikanischen Handel fördern. Das geht doch nicht, wenn nur die einen mit uns mitmachen und die anderen nicht. Da ist schon sehr, sehr viel politisches Porzellan zerschlagen worden. Der Freihandel an sich, da glaube ich, würden Sie wenige Leute in Afrika finden, die was gegen Freihandel haben. Aber dann auch ein richtiger Freihandel, einer, bei dem sie auf gleicher Augenhöhe sind. Ja, und nicht einer, wo erstmal die Sonderkonditionen für bestimmte Importe kommen, die ins Land gebracht werden, und dafür ist die Finanzierung da, und für den einheimischen Produzenten ist die Finanzierung nicht da, wenn er was auf den Markt bringen will. Das ist ja ein großes Problem, weil viele Regierungen können oder viele Menschen in Regierungen verdienen sehr viel Geld damit, dass sie in Importgeschäften aktiv sind. Und das botet die lokale Wirtschaft aus. Und das wird mit gefördert durch diese Abkommen. Das ist ein Problem. Aber das müssten wir noch vertiefen.
Hallo. Am Anfang an würde ich meine Sprachkenntnisse entschuldigen. Zwei Dinge. Wenn wir Afrika sagen, sagen wir immer Krankheiten, sagen wir immer Gewalt, heilige Gewalt und so weiter und so fort. Und würde ich am Anfang sagen, wenn der Bob, er hat einmal gesagt, AIDS ist zu schlimm, aber Kondome sind schlimmer. Der Bob wohnt in Europa. Später zum Beispiel sage ich Boko Haram, die terroristische Gruppe. Der Kopf von der terroristischen Gruppe, wie heißt er? Abu Bakr Shekau. Und er hat in Al-Azhar Universität studiert. Die Al-Azhar Universität ist finanziert von Saudi Arabia. Und ich frage mich, wie heißt der Boyfriend von Saudi Arabia? Uncle Sam, würde ich sagen. Dann, also Uncle Trump, würde ich sagen. Dann die echte Frage ist, wo ist das Problem? Ist das in Afrika selbst oder von dem Uncle Sam oder Uncle Trump, der diese Probleme finanziert? Verstehen Sie, was ich meine? Also, wenn wir die Probleme lösen würden, reden wir mit dem Afrikaner oder reden wir mit der Europäischen Union? Verstehen Sie, was ich meine, was ich sagen würde?
Ja, ich verstehe jetzt nicht ganz den Zusammenhang zwischen Kondom und Boko Haram.
Darf ich auf Englisch? Darf ich auf Englisch reden?
Ja, yes, please. Yeah.
Oh, all right. The Bob have once said. The Bob have once said the condom, the AIDS is so bad, but condoms are worse.
Yeah.
And the Bob himself, he's living in Europe.
Yeah.
This is the one point. The other point is the group, the touristic group Boko Haram, is like leaded by one who studied in the Al-Azhar University, and the Al-Azhar University is financed from Saudi Arabia, which is also financed from the European Union or supported by the European Union and the American government. So, in conclusion, I find the health problems, the touristic problems, the economical problems that are suffered in the European in Africa are all caused by the American Euro United, kann ich sagen. So when we this problem solving and shit, when we want to try to solve these problems, are we really want to talk with the Africans, or should we talk with the European Union itself? Like, with, you got what I'm talking about, yeah?
I can see where you're getting at, aber ich werde jetzt auf Deutsch wieder antworten.
Yeah, of course, no problem.
Ich verstehe, was Sie meinen, aber Ihre Beispiele sind genau falsch. Weil das ist genau dieser Opferdiskurs. Der Boko Haram-Führer studiert da an einer Universität in Ägypten, die saudisches Geld hat, und Saudi-Arabien kriegt Geld von den USA, also sind die USA an Boko Haram schuld. Nein, das ist doch Quatsch. Also inwieweit hängt es an US-Finanzierung von Saudi-Arabien, dass Schickau aktiv ist? Überhaupt nicht. Ja, das sind so diese Kausalketten. Da kann man immer alles auf der Welt mit allem verknüpfen. Es bringt einen nicht weiter.
Wir sollen jetzt zunächst mal unseren Referenten die Frage beantworten. Dass
die Schweiz an unschuld ist, weil er in der Schweiz zur Schule gegangen ist. Das kann man auch nicht sagen.
Ich genau. Nein, ist ja okay. Aber genau das sind so diese Arten von... damit sagen Sie, Schickau ist nicht verantwortlich für das, was er tut, weil Saudi-Arabien mit den USA zu tun hat. Das ist doch unlogisch.
Das ist die erste terroristische Gruppe, das von Amerika finanziert ist.
Boko Haram wird nicht von Amerika finanziert. Das können Sie nicht behaupten. Das ist Unsinn. Also die GRS-Regierung wird von Amerika finanziert. Und führt einen sehr schlechten Krieg gegen Boko Haram. Man kann sagen, wenn Nigeria eine bessere Regierung hätte, hätte es Boko Haram nie gegeben. Weil wieso ist diese Gruppe so stark geworden? Weil ihr erster Führer umgebracht wurde, als Nigerias Armee in ihr Hauptquartier reingegangen ist, mit allen Leuten drin und 1000 Leute umgebracht hat. Völliger Irrsinn. Das waren US-unterstützte Sicherheitskräfte. Da kann man sagen, okay, das ist eine Kausalität. Der Westen hat eine sehr große Militärhilfe für Nigeria, auch Deutschland übrigens, und bildet eine Armee aus, die massive Menschenrechtsverletzungen begeht und dadurch auch Leute treibt in Gruppen wie Boko Haram. Da ist die Diskussion, die zu führen ist. Wer jetzt die Lehrpläne von Al-Azhar in Kairo bestimmt und warum, wenn Schickau da studiert hat und dann Boko Haram gründete, ich glaube, die meisten Leute, die da studiert haben, haben hinterher keine terroristischen Gruppen gegründet. Also da muss es ja noch andere Faktoren geben. Ja, also das meine ich mit genau sein. Ja, und nicht einfach, dass da hat einer mit einem zu tun und dann noch was, weil so kommst du um den ganzen Globus mit allem immer. Ja, es gibt auf der Welt niemanden, der nicht mit irgendjemand anderen auf der Welt über vier Etappen verbunden ist. Das führt nicht weiter. Und auch die Kondomdiskussion. Ja, sicher, der Papst hat Unsinn geredet. Aber wenn der Papst keinen Unsinn geredet hätte, würde es das AIDS-Problem nicht verändern. Ja, es liegt schon an den afrikanischen Akteuren dann selber, sich zu überlegen, wie man damit umgeht. Und niemand zwingt jemanden in Afrika dazu, Kondome abzulehnen, bloß weil der Papst das sagt. Fühlen Sie sich vom Papst gezwungen zu irgendwas? Nee, also ist nicht nötig.
Entschuldigung, die Liste der Wortmeldungen geht jetzt weiter, und zwar zur Dame, die da an der Seite sitzt.
Hallo, mein Name ist Doris Müller, ich bin Koordinatorin der Initiative Endlich Afrika. Ich war auch schon in Trier bei dem letzten Vortrag von Ihnen. Also ich habe eine Frage und eine Bemerkung. Also ich habe vor einigen Monaten oder zwei Jahren das Buch von Tom Burgess gelesen, Der Fluch des Reichtums. Das ist ein Journalist der Financial Times gewesen, und das hat mich sowas von deprimiert. Ich habe gedacht, ich müsste jede politische Arbeit einstellen, als ich das studiert hatte. Und da wollte ich mal fragen, können Sie als Journalist was zu einem Journalisten sagen, der echt nur aufgreift, völlig hoffnungsvolle Geschichten, hoffnungslose Geschichten erzählt, also mich wirklich total gelähmt hat. Ich habe es dann genau studiert und mit Freude entdeckt, dass das Wort Burkina Faso nicht ein einziges Mal vorgekommen ist in diesem Buch, und wollte Ihnen auch sagen, vielen Dank für die doch emotional positive Berichterstattung, die Sie dann gleich nach der Revolution 2014 in der Taz gemacht haben zu diesem Thema. Danke.
Danke.
Ja, das war ja.
Ja, ja.
Ja, Herr Johnson, welche Chancen sehen Sie für die afrikanischen Staaten in der fortschreitenden Digitalisierung? Inzwischen hat jeder Afrikaner, glaube ich, ein Handy, vielleicht sogar aus China, und ist eben über die entsprechenden sozialen Netzwerke mit allen Menschen, die er kennt oder noch weiteren vernetzt. Das war ja auch einer der Auslöser vor nicht wenigen Jahren, 2011, in den nordafrikanischen Staaten und im arabischen Raum für entsprechende, sag ich mal, Bewegungen, die mehr in Richtung einer Demokratie gingen, als es bisher in den Ländern der Fall war. Auch im Iran noch im Jahre, glaube ich, 2008 war es auch der Fall gewesen. Sowas habe ich allerdings bisher in den anderen afrikanischen Ländern südlich der Sahelzone, wenn ich mich erinnere, noch nicht in dem Ausmaß beobachten können. Gibt es da eventuell Hoffnung, dass sich da was tut, vor allen Dingen in Bezug auf die teilweise herrschenden Regime oder Präsidenten oder Diktatoren, die wir immer noch haben da?
Naja, natürlich. Ich glaube, so eins zu eins kann man das nicht übersetzen. Also was schon stimmt ist, die haben nicht nur alle Handys, sondern alle Smartphones. Gut, alle ist vielleicht zu viel, aber es werden ja sehr schnell mehr, und es ist eher eine Frage von, wo gibt's ein, wie ist Coverage? Also es sind ja viele Gebiete, die noch nicht gut abgedeckt sind. Und es gibt auch noch ein paar Länder, die ein Staatsmonopol haben, wie Äthiopien zum Beispiel, wo das dann nicht geht. Aber das ist ein Riesenfortschritt, den wir noch überhaupt nicht abschätzen können, was der alles bewirkt. Und es hat ja solche ähnliche Vernetzungen natürlich gegeben. Also Burkina Faso, was erwähnt wurde, hatte ja auch was damit zu tun. Die Protestbewegungen in den Senegal in den Jahren davor, die haben sich ja sehr explizit orientiert an was in Nordafrika passiert ist. Das hat wiederum sehr viel mit Burkina Faso zu tun gehabt. Es gab im ganzen frankophonen Afrika dann eine sehr starke Vernetzung von Jugendaktivisten, gerade auch über soziale Netzwerke, im Austausch, wie organisiere ich mich, wie bestehe ich vor dem Staatsapparat, was mache ich da? Auch Leute, die dann leichter in ein anderes Land konnten, wenn es mal brenzlig wurde und so. Auch im Burkina Faso war ja 2014 der Umsturz. 2015 gab es in Kinshasa Massenproteste, wo ja auch Leute aus Senegal und Burkina anreisten, um mit den kongolesischen Jugendbewegungen zu arbeiten. In den letzten Jahren, glaube ich, gab es immer wieder so kleinere Geschichten, wo plötzlich irgendwas sich ganz schnell verbreitete, gerade deswegen, was dann aber relativ limitiert blieb in der politischen Ausrichtung. Also Proteste gegen die Verhaftung eines Musikers zum Beispiel, das ist gerade in Sambia ein großes Thema. Dieser Hip-Hop-Sänger Pilato, der da im Gefängnis sitzt, der war 4 Monate in Südafrika im Exil, weil er ein Lied über Ratten gesungen hat, und Sambias Regierung meinte, es ist von ihr die Rede. Ich weiß nicht, wie sie drauf kam, aber es war so, und dann musste er fliehen, und es gibt jetzt auch in der Region da auch Solidarisierung mit ihm. Ich denke, es ähnliche Fälle hat es in Uganda gegeben bei Festnahmen von Menschenrechtlern, auch von Journalisten. Dann ist sofort in ganz Ostafrika, wird da mobil gemacht. Burundi zum Beispiel, die Diaspora, das burundische Exil, das existiert eigentlich fast komplett auf Facebook nur. Aber es existiert und es tauscht sich aus. Und es gibt ja keine burundischen Medien außerhalb dieser Netzwerke mehr, die noch funktionieren. Das läuft aber. Es ist halt eher auf diesem etwas unteren Niveau. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, da gibt es jetzt einen Umsturz. Deswegen auch, das ist auch ein Unterschied zu 2011, die Staaten haben ja auch dazugelernt. Man überwacht jetzt mehr, man spielt selber mit, man macht auch kaputt über soziale Netzwerke. Das gezielte Fertigmachen von Leuten, auch mit Gerüchten und Kampagnen, das weiß man ja auch inzwischen, wie es geht. Man muss ja auch, das ist übrigens ein Hinweis, wer demnächst mal irgendwo unterwegs ist, sie müssen immer davon ausgehen, dass alles gelesen wird, was sie irgendwo schreiben. Die Überwachung ist in sehr vielen Ländern sehr viel ungenierter als hier. Diese Fragen, die wir uns hier stellen, die werden überhaupt nicht dargestellt. Es ist einfach so, es wird mitgelesen. Und das macht es natürlich schwieriger. Damals beim arabischen Frühling waren die Regime, wussten ja noch nicht so richtig, woran sie waren. Die konnten damit ja gar nicht umgehen. Inzwischen können sie damit umgehen.
Roland Rüder. Zwei kurze Fragen. Es gibt in der westlichen Politikwissenschaft den Begriff der zerfallenen Staaten. Hältst du den für geeignet, für manche oder für mehrere Probleme in Afrika zu beschreiben, den Begriff der zerfallenen Staaten? Und dann zweitens, ein Thema hast du noch nicht angesprochen. Hältst du es für möglich, dass dieses Mal bei der Fußball-WM in Russland eine afrikanische Mannschaft ins Endspiel kommt und auch realistische Siegchancen hast?
Nein. Nee, überhaupt nicht. Staatszerfall. Ja, es ist ja, wenn natürlich natürlich gibt es das. Also mir schwebt jetzt gerade Südsudan vor, die Zentralafrikanische Republik, wo ja die Regierungen praktisch nur noch fiktiv sind. Ist das Staatszerfall? Gab es vorher einen Staat, der dann zerfallen ist? Es gab natürlich was. Aber man muss mit so Begriffen aufpassen. Projiziert man dann was in die Vergangenheit, was damals nicht existierte, und macht es dadurch schwieriger, aus dem Jetzt-Zustand wieder rauszukommen. Also hat Südsudan je als Staat funktioniert, bevor es dann nicht mehr funktionierte? Schwierig. Es sind die zentralafrikanische, die wechselnden Herrscher in Bangui, denen war ja der Rest des Landes immer egal, solange die Hauptstadt und die Flugverbindung nach Paris funktioniert hat, mehr brauchten sie ja nicht. Ich glaube, was man jetzt gerade in den beiden Ländern und auch so in ein paar anderen mitkriegt, ist, dass es sind ja große Flächenländer mit relativ wenigen Menschen im Vergleich zur Fläche. Und plötzlich, was heißt plötzlich, aber in den letzten Jahren fangen Bevölkerungsgruppen, die vorher sowieso außerhalb des Horizontes vom Staat waren, wollten dann irgendwann mitmachen. Und das haben die Staaten nicht verkraftet, beziehungsweise sie waren darauf überhaupt nicht eingestellt, sodass wirklich in Zentralafrika alle Bevölkerungsgruppen, auch die aus dem muslimischen Norden und die eher mit Sudan zu tun haben, plötzlich daran interessiert waren, in Bangui mitzuregieren. Das war für dieses provinzielle französische System da in Bangui überhaupt nicht machbar. Südsudan ist mit seiner eigenen Vielfalt ja nie richtig, also die SPLA hat sich ja nie geöffnet. Die ist ja immer der Klüngel von Kriegsgewinnern und Generälen geblieben und waren nie alle vertreten. Aber wenn man einen unabhängigen Staat hat, dann wollen natürlich plötzlich alle vertreten sein, und das hat dann nicht funktioniert. Also ich finde, da ist ein spannendes Phänomen, dass Leute auch mehr von den Staaten erwarten und mehr wollen. Also dass es, glaube ich, mehr politisches Bewusstsein gibt, auch als früher. Vielleicht liegt es auch an sozialen Medien, an der Vernetzung, dass man auch merkt, was woanders los ist, wenn man in einer entlegenen Gegend lebt, dass man auch merkt, was in der eigenen Hauptstadt für Mist passiert, was man vorher vielleicht nicht so wahrgenommen hat, und dann das nicht mehr so akzeptiert wie vorher. Also das dass der Staat nicht mitwächst mit der Öffentlichkeit, die entstanden ist. Also zum Beispiel in Mali, da wird ja jetzt auch viel davon geredet, dass der Staat eigentlich nicht in der Lage ist, sein Gebiet zu beherrschen. Und wir müssen ja mit der Bundeswehr und der UNO und so da immer mehr tun, um dem Staat die Kontrolle zu wahren, auch im Norden und in den östlichen Gebieten, wo es kriselt. Aber es hat ja auch damit zu tun, dass viele Menschen nie Teil hatten an der Macht in Bamako, was über 1000 Kilometer weg ist. Und jetzt aber immer mehr mitbekommen, was in Bamako läuft, und das nicht und sich sagen, davon auf so eine Weise wollen wir nicht regiert werden. Also das ist, glaube ich, was in vielen Ländern der Fall ist. Es kommt dann darauf an, wie sich die staatlichen Akteure dazu verhalten, ob sie in der Lage sind, was aufzubauen oder nicht, oder ob es ihnen egal ist. Und manchen ist es ja egal und sie sagen, naja, so lasst uns in Ruhe, und wenn ihr was macht, dann schlagen wir drauf. Und dann ist schnell von Staatszerfall die Rede und im Prinzip ist es ja eine, aber vielleicht ist es dann auch eher so ein Sichtbarwerden eines Zustandes von nie vollendeter Staatswerdung. Ja, weil vielleicht noch zwei Sätze, um auszuholen. Also viele postkolonialen Staaten waren ja eigentlich nur Fortführungen der kolonialen Verwaltungen, wo man Gebiete und Flächen und Wirtschaftsgüter verwaltet hat, aber nicht, aber die Menschen halt höchstens benutzt. Also man hat ihnen ja keine Bürgerrechte und so gegeben. Und diese Arten von Staaten sind ja zunehmend herausgefordert worden in den letzten Generationen. Also die Leute lassen sich nicht mehr so ignorieren. Und je mehr mitmachen wollen, desto schwieriger wird es für einen Staat, noch adäquat zu agieren. Vor allem, wenn die Leute auch immer mehr werden, sich mehr bewegen, mobiler werden, in die Städte gehen, sich vernetzen, anfangen Forderungen zu stellen und man immer noch einen Staatsapparat hat, der mit den Methoden der 60er Jahre funktioniert. Das kann nicht gut gehen. Und dann sieht man vielleicht einen Staatszerfall, aber es ist eigentlich was anderes. Es ist ein Gesellschaftswachstum, was den Staat so ein bisschen zurücklässt. Und das ist sehr spannend.
Ja, die Dame in der
Mich würde mal interessieren, ob es unter der breiten Bevölkerung des Kongo eine Meinung existiert zu der Koltanförderung in Ihrem Land. Also sehen die das eher als Fluch oder vielleicht sogar als Chance oder existiert da überhaupt eine Meinung dazu?
Also die breitere Bevölkerung des Kongo weiß davon nur, was sie über die internationalen Medien mitbekommen hat, weil das Koltan ist ja in ein paar Gebieten im Osten des Landes und wer in Kinshasa ist, zum Beispiel hat davon keine eigene Kenntnis. Und dann liest man eben die Berichte und sagt, ja, da seht ihr mal wieder, der Rest der Welt beutet uns aus und deswegen führen die da Krieg und so weiter. Und dieser Diskurs, der wird übernommen. Und inwieweit das dann mit der Realität zu tun hat oder nicht, haben ja die Leute auch wenig Möglichkeit nachzuprüfen. Die Leute in den Gebieten selber haben da ein bisschen anderen Blick, weil sie ja damit umgehen, weil sie selber in die Minen gehen und damit genauso Geld verdienen wie mit allem anderen, was sie haben. Natürlich unter Umständen, die nicht in Ordnung sind und so weiter. Aber sie sagen, es ist unser Reichtum, wir wollen damit was machen. Und man sollte uns was machen lassen und am besten sollten wir das selber organisieren können. Aber es gibt im Kongo schon diese verbreitete Wahrnehmung, wir sind ja eigentlich das reichste Land der Welt. Na, und es liegt nur an der Welt, dass wir nicht reich sind. Dass man dazu kommt, sich zu fragen, hat man vielleicht auch selber was damit zu tun, da wird es dann schon heikel. Und es ist ja nicht nur Koltan, es ist ja auch in Katanga, es ist mit den Diamanten und so weiter. Alles ist ja da. Und wieso sind wir dann arm und unser Land ist reich? Sie kennen den Diskurs wahrscheinlich. Ja. Aber das ist ein Dauerthema.
Die Dame hier vorne in der ersten Reihe. Eine Sekunde noch, bis das Mikrofon
ist. Schätzen Sie denn jetzt die Situation im Kongo ein? Mit Neuwahlen etc. Wie wird Kabila sich da irgendwo wieder den Hals aus der Schlinge ziehen? Wie schätzen Sie es ein?
Also wir warten ja noch auf die Wahlen, die eigentlich 2016 hätten stattfinden sollen. Die sind jetzt angesetzt auf den 23. Dezember dieses Jahres, am Tag vor Weihnachten. Super Timing. Okay. Kabila hat noch nicht gesagt, ob er antreten will. Aber es tauchen gerade so in den letzten ein, zwei Wochen überall Plakate auf in Kinshasa, Joseph Kabila, der Vater unserer Demokratie. Und es wird Kampagne gemacht und es gibt Leute, die eine Verfassungsänderung per Referendum herbeiführen wollen. Das ist im Moment das Szenario, dass man die Verfassung ändert und ab dann beginnen die zwei Amtszeiten wieder von vorne. Das haben ja auch schon andere gemacht. Compaoré hat es so gemacht in Burkina, andere so. Immer wenn die zwei Amtszeiten rum waren, hat man die Verfassung so weit verändert, dass man sagen konnte, die nächste Amtszeit zählt ja dann nicht zu den alten, das ist ein Neuanfang. Das ist also eine Möglichkeit.
Welche Rolle spielen denn die militärischen Aktivitäten von den Regierungssoldaten in den Konfliktgebieten? Die sind ja jetzt auch wieder aktiver geworden.
Also die Frage war nach den Regierungssoldaten und welche Rolle die spielen. Sie meinen jetzt, was die Wahlen angeht?
Welchen Sinn spielt das mit den Wahlen irgendwie eine Rolle zusammen, die er vielleicht dann doch durchführen will oder...
Naja, die Ausbreitung von Konflikten, die wir gesehen haben, jetzt die neue Ausbreitung von Konflikten in den letzten 2 Jahren, Kasai, Ituri, auch zum Teil Kivu wieder und so, hatte sicher was damit zu tun. Es wurde jedenfalls weithin so gesehen. Er will das Land unregierbar machen, um einen Grund zu haben, die Wahlen nicht abhalten zu müssen. Ich war da immer so ein bisschen skeptisch, weil er kann die Wahlen auch einfach so nicht abhalten. Also dazu braucht er nicht noch einen Grund. Aber es ist trotzdem, war da auch gezielte Destabilisierung im Spiel, denke ich, auch um bestimmte Landesteile. Kasai ist ja immer Oppositionshochburg gewesen, einfach auch kaputt zu machen. Es ist da sehr viel kaputt gegangen jetzt und wir haben jetzt in Kasai Hungersnöte. Es ist absurd, es ist so eine fruchtbare Gegend. Und es ist natürlich auch ein Mittel für ihn, seine Leute zufriedenzustellen. Also Kongos Regierung hat ja nach wie vor wenig Geld. Der Staat hat wenig Geld, das Land hat wenig Geld. Die wollen alle von was leben, die Leute in Kabilas Umfeld, die hohen Generäle. Die einfachste Art als General zu sagen, ich brauche jetzt unbedingt mal hier neue Waffen und einen vernünftigen Etat, ist zu sagen, guck mal, sonst kommen diese Rebellen von da hinten und greifen mich an. Und wenn die nicht von selber kommen, dann tut man halt was dazu. Und das ist sehr oft und auch sehr nachweisbar immer wieder passiert, dass Leute Milizen gegründet haben oder Rebellionen angefangen haben, die eigentlich aus dem Regierungsumfeld kommen oder die mal aus dem Gefängnis rausspaziert sind und keiner weiß, wie sie das machen konnten und waren plötzlich Rebellenführer. Und jeder hat sie machen lassen, um dann zu sagen, wir haben jetzt hier einen Konflikt und wir müssen da mehr Armee reinschicken. Also da sind schon Dinge passiert, die auf staatliche Destabilisierung des eigenen Landes hindeuten. Das ist schon so.
Ja, gibt es noch weitere Fragen?
Herr Johnson, ich habe eine Frage zum Thema Fluchtbewegung von Afrika nach Europa. Wie sehen Sie die Entwicklung für die Zukunft? Sehen Sie die Chance, dass diese Fluchtbewegung eines Tages mal geringer wird, dass sich da irgendwie oder mal verebbt oder wie sehen Sie das aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Fluchtbewegungen und Migrationsbewegungen. Das sind 2 verschiedene Dinge. Die Flucht vor Diktatoren oder vor bestimmten Kriegsgebieten, die kann weniger werden, wenn die Umstände sich verändern. Die Migration an sich, es gibt keinen Grund, warum die weniger werden sollte. Die Leute werden weiter durch die Welt ziehen, so wie wir Europäer das auch tun. Und das ist ja so ein Paradox in der ganzen Migrationsdebatte, dass man immer denkt, wenn es den Leuten besser geht, dann bleiben sie zu Hause. Das stimmt ja nicht. Wenn es ihnen besser geht, haben sie die Möglichkeit zu reisen und dann tun sie es auch. Und das ist ja auch gut so. Das ist ein Menschenrecht. Das war überall auf der Welt schon immer so, auch in Europa. Wir kennen es aus vor der eigenen Haustür in Osteuropa. Die Leute werden, sobald sie die Möglichkeit haben, ihren Horizont zu erweitern, dann wollen das Leute tun. Und solange es nicht die Möglichkeit gibt, es legal zu machen, und zwar auch in einer Weise, wie man auch mal einreisen kann und was machen und wieder zurückgehen kann. Und überhaupt, die Freizügigkeit ist ja nicht nur eine Einbahnstraße. Es geht ja auch darum, dass Leute hin und her können. Es wird ja auch Leuten unheimlich schwierig gemacht, die hier sind, ihre Familien zu besuchen oder überhaupt eine normale Verbindung zu ihrer Heimat zu behalten. Das ist ja fast unmöglich geworden. Also einerseits hält man die Leute fern, andererseits, wenn sie da sind, dann sind sie hier praktisch unbeweglich, weil sie können ja eigentlich gar nichts mehr machen. Und ich glaube, die natürliche Tendenz ist, dass das mehr wird, aber die Abschreckung und Abschottung und so, wenn die noch... Die kann das natürlich verhindern, aber sie kann es, also sie kann es behindern, aber sie kann es nicht verhindern auf Dauer. Das sehe ich nicht. Aber wie eingangs gesagt, Migration und Flucht sind zwei verschiedene Dinge. Und hier im Moment muss ja jeder als Flüchtling, weil einwandern darf man nicht. Aber natürlich würden viele Leute, wenn sie die Wahl hätten, einfach als Migranten kommen können. Und das ist was, das wird weitergehen, natürlich.
So, es liegen keine, doch, bitte, bin gut.
Ja, hallo. Wie schätzen Sie die deutsche Politik zu Afrika ein oder auch die Entwicklung? Sie hatten ja schon erwähnt, Freihandelsabkommen, Mali, Militäreinsatz. Wie ist da im Moment so die aktuelle Lage und wie schätzen Sie das ein? Wie bewerten Sie es?
Die aktuelle Lage ist, dass Fluchtverhinderung das, das dominierende Thema ist, wenn nicht das einzige. EPAs und so sind ja Brüssel. Das hat mit der Bundesregierung so gut wie nichts zu tun. Da kümmern die sich auch nicht drum. Es geht alles unter Fluchtursachenbekämpfung, nennt man das ja. Verträge mit afrikanischen Ländern, damit sie ihre Leute nicht ausreisen lassen, damit sie ihre Grenzen dicht machen, damit sie illegal Eingereiste zurücknehmen. Das wird ja immer mehr zur Kondition zur weiteren Entwicklungszusammenarbeit. Das ist die Tendenz im Moment, dass die weitere Zusammenarbeit davon abhängig gemacht wird, dass die afrikanischen Regierungen Partner beim Abschotten werden. Das ist nicht gut, aber das ist so. Ich glaube nicht, dass es ansonsten sehr viel Kohärenz gibt. Zum Beispiel Wirtschaftsverbände beklagen ja, dass sie überhaupt nicht wahrgenommen werden, dass man so einfache Dinge wie Investitionsförderung von hier aus, dann, dass die Regierung das nicht macht. Die Bundeswehreinsätze, Mali und so weiter, müssten ja eigentlich Teil eines politischen größeren Diskussionszusammenhangs sein, aber den kann ich nicht erkennen. Das ist so ein Selbstläufer geworden, auch im Hinblick darauf zu sagen, ja, wir engagieren uns ja in der UNO und wir engagieren uns genauso wie Frankreich und man kann uns nicht sagen, wir machen zu wenig. In Berlin gibt es ja gerade so einen unheimlichen Selbstverteidigungsdruck, was Verteidigungsausgaben angeht. Nein, wir wollen nicht mehr ausgeben, weil wir tun doch schon so viel, zum Beispiel in Mali und solche Sachen. Und das ist Symbolpolitik für die Deutschen, das hat wenig mit irgendwas vor Ort zu tun.
Die Dame in der letzten Reihe, bitte holen Sie das Mikrofon, dann versteht man Sie bestens.
Also wenn ich jetzt die Situation der Deutschkurse der diversen Ausländer hier betrachte, da gibt es halt große Unterschiede. Die das Lernen schon gelernt haben, die mehr aus bildungsnahen Schichten kommen und die aus bildungsfernen Schichten kommen. Aus Afrika, die sind eher bildungsfern. Das ist ein Riesenakt, da überhaupt zu lernen, wenn man da kaum in die Schule gegangen ist, kaum schreiben gelernt hat. Also da verstehe ich, dass man gewisse Blockaden hat, dass die Leute aus Afrika nicht alle hierher kommen, weil das ist ein Riesenaufwand. Wenn Leute mehr gebildet sind, ist es einfacher. Wie sehen Sie da überhaupt die Möglichkeiten? Es können ja nicht alle Afrikaner, die immer mehr werden, alle hierher kommen. Ne? Also man hat manchmal das Gefühl halt. Ne?
Naja, aber das ist ja gar kein Kriterium, was angewandt wird. Also das wäre mir neu, dass man die Aufnahme von Leuten von ihrem Bildungsstand abhängig macht. Also dass es einfacher wäre, dann einzuwandern, ist es ja nicht. Also das ist ja nun mal nicht der Fall. Also was Sie beklagen, auch wenn das so wäre, ich glaube nicht, dass man hier in Deutschland auf diese Weise differenziert. Vielleicht müsste man das tun. Ich meine, das wäre ja ein Schritt zu einer ehrlichen Einwanderungspolitik, dass man ähnlich wie Länder wie Australien oder Kanada oder so sagt, okay, wir überlegen uns schon, unter welchen Bedingungen wir Leute reinlassen. Aber wir sagen nicht, es kann gar keiner rein, sondern man kann rein, wenn man bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Das ist ja eigentlich normal. Jedes Land hat Einreisebestimmungen. Keiner sagt, jeder soll hin und her die ganze Zeit, so wie es ihm passt, sondern es gibt natürlich bestimmte Kriterien, aber im Moment ist ja Bildung überhaupt kein Kriterium.
Ja, der Frage des Bildes, noch eine Frage da? Ja. Dann kommen wir aber so langsam zum Schluss.
Ich wollte nur eine Bemerkung machen, Bemerkung machen bezüglich der Bildung der Afrikaner. Also ich kenne viele aus Afrika, die sehr gebildet sind, die dort auch, was hier oft nicht bekannt ist, also auch in Afrika Gymnasium besucht haben. Ich weiß von Afrikanern, die Deutsch gelernt haben in Afrika und dann hierher gekommen sind, jetzt nicht mit dieser Flüchtlingswelle. Aber das ist oft wird verkannt, weil man immer nur diese Dörfer im Fernsehen sieht, die Kinder, die halt nicht zur Schule gehen können. Aber der Großteil hat oft eine bessere Bildung, muss ich sagen, als einige Menschen, die ich hier kennengelernt habe, muss ich jetzt einfach nur mal so sagen.
Kann ich Ihnen nur zustimmen. Ja,
ja, gut. Also für mich jetzt die Gelegenheit, mich bei Ihnen ganz herzlich zu bedanken für Ihren Beitrag zum kritischen Journalismus, der, und da spreche ich mal für uns alle, uns doch stellenweise sehr nachdenklich gemacht hat. Auch ich will das Mikrofon benutzen. Und wir haben ja hier im Hause eine Ausstellung über den Benin. Haben Sie ja vielleicht vorhin, als Sie kamen, in aller Eile wahrgenommen. Ja? Und die Frau Schistel-Eder, das ist die Vizepräsidentin der Entwicklungsförderung Benin, ist heute auch hier bei uns zu Gast. Und sie steht, falls Fragen sind, was jetzt unten die Exponate im Rahmen der Ausstellung angeht, gerne zur Verfügung, diese Fragen zu beantworten. Ich bedanke mich nochmal bei Ihnen für Ihren sehr kenntnisreichen Vortrag, ja, bei Ihnen für Ihre große Diskussionsbereitschaft und darf Sie traditionell sehr gerne zum kleinen Umtrunk einladen.